Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Euch erwartet eine außergewöhnliche Ausgabe von Großkreuz und Küpper Viertelstunde Fußball. Denn unser Special Guest heißt Marco Reus. Und ich kann euch jetzt schon mal Gänsehaut garantieren. Es war ein unfassbar persönliches Gespräch. Wir reden über die verpasste Meisterschaft, über Verlustängste. Ihr hört wirklich geile Anekdoten und natürlich sprechen wir auch über die Europameisterschaft 2024. Spoiler, Marco hat noch was vor. Wenn Kevin und er nebeneinander sitzen, weht natürlich auch ein Hauch Humor durchs Podcaststudio beziehungsweise durch Kevins Wohnzimmer und zwischen Dortmund, Deep Talk und desaströsen Wortspielen wird diese Folge einfach nur herausragend. Und Freunde, das Allerwichtigste natürlich zuerst, Marco.
Okay, vergiss nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren, zu teilen. Was gibt's denn heute noch?
Fünf Sterne da lassen.
Richtig? Ja, alles. Vielleicht den Freunden noch erzählen von diesem Podcast.
Viertelstunde Fußball. Das auch. Leg los.
Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.
So, Freunde, hier ist wieder euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich glaube, diese Woche wird es kein Snack, sondern eher eine ganze Mahlzeit. Denn hier stehen wieder 3 Mikrofone auf dem Tisch. Zu meiner Linken sitzt euer Lieblingspodcaster Kevin Großkreuz. Hallo, Kevin. Und mir gegenüber sitzt ein aktueller Profi von Borussia Dortmund. Er ist 34 Jahre alt. Danke. Er hat einen Erfahrungsschatz wie ein 44-Jähriger und er spielt aktuell
wie ein 54-Jähriger.
Wie ein 24-Jähriger. Hallo, Marco Reus, geil, dass du da bist.
Ja, hallo.
Das ist sensationell. Wie geht's dir denn? Was geht dir gerade durch den Kopf?
Ich freue mich, dass ich hier mal bin, bei Kevin wieder zu Hause. Ich war ein paar Mal schon mal hier, aber ja, ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin von euch und ja, freue mich auf die Folge.
Wann war das letzte Mal hier, Kevin? Kannst du dich erinnern?
Boah. Schon ein bisschen lange her. Ne?
Ja, da warst du noch mit Kinderwagen hier.
Ja, das stimmt. Ne? Ja, klar, da war ich gleich noch. Ja.
Kevin hat letzte Woche erklärt, wie das zustande gekommen ist. Ihr habt euch im Restaurant getroffen. Marco, kannst du das nochmal erzählen, wie es war?
Ja, ich glaube, er hat mich gesehen und dann ist er einfach aber ins Restaurant reingegangen. Und dann habe ich mich irgendwie zurückgeändert, weil ich dann irgendwo ein paar Ausschnitte von der Folge gesehen habe. Nee, und dann bin ich rein ins Restaurant. Mit Kevin wollte gerade was zu essen bestellen. Dann habe ich ihn gefragt, du lädst alle ein, aber mich willst du nicht in deinem Podcast drin haben?
Oh ja. Ich wollte immer, Corny wollte nicht.
Ja, ja. Ich habe gesagt, boah, den Marco auf gar keinen Fall. Ey.
Und dann hat er gesagt, ja klar, sofort, gerne. Und dann haben wir geschrieben und dann Termin gefunden. Jetzt sitzen wir hier.
Ja. Und dieser Termin heute, der ist tatsächlich auf Kante genäht. Ich bin vor 2 Stunden gelandet, gestern noch im Wembley Stadium gewesen. Großer Tag für mich als Kommentator, ausverkauftes Haus, England, Italien. Und dann habe ich gedacht, als ich das letzte Mal in Wembley war...
War nicht so
keine
gut, ne?
Schöne Erinnerung, ne?
Keine schöne Erinnerung. Vor 10 Jahren. Brauchen wir nicht länger drüber sprechen, über das Champions-League-Finale gegen die Bayern. Aber, Marco, worüber wir sprechen müssen, und ich würde vorschlagen, das machen wir als erstes, weil dann haben wir es weg. Das Meisterschaftsfinale der vergangenen Saison. Ich guck gerade.
Wo warst denn du? Warst du auf Süd?
Ja. Ich war morgens um 8, 9 Uhr schon unterwegs.
Boah,
und aber die ganze Stadt war unterwegs, muss man sagen. Aber ja, aber ich möchte darüber nicht mehr reden.
Ich habe es verarbeitet, ja. Mittlerweile muss ich sagen. Der Tag an sich war ein wunderschöner Tag. Ne? Also ich glaube, wir hatten 25 Grad Sonne. Es war angerichtet zum Feiern. Und ich war im Hotel und dann habe ich ganz, ganz viele Videos und Fotos bekommen von Leuten in der Stadt und es war alles schon voll. Es war wirklich krank. Und wir wussten halt, ja, klar, wir müssen noch die eine Aufgabe erfüllen und ja, es hat am Ende nicht gereicht. War sehr, sehr bitter. Ich glaube, jeder im Stadion hat es mitgefühlt, dass für viele, wenn nicht für alle, eine kleine Welt zusammengebrochen ist. Und ja, wir haben so lange drauf gewartet und waren jetzt so nah dran und haben es leider nicht hinbekommen. Von daher war das ein sehr, sehr harter Moment, nicht nur für uns, sondern, glaube ich, für die ganze Region. Und ja, ich hoffe, es wird aber mehr Kraft geben für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre, dass wir die Power haben, dass wir die Macht haben, oben anzugreifen und ja, einfach die Möglichkeit haben, auch deutscher Meister werden zu können. Und ja, es muss vieles zusammenkommen. In einer Saison brauchen wir auch nicht drüber reden. um wirklich dann mit Bayern auch über 34 Spieltage auf Augenhöhe zu sein. Jetzt hat es letztendlich geklappt. Vielleicht klappt es dieses Jahr.
Aber trotzdem bist du natürlich nochmal so eine schillernde Persönlichkeit dann in diesem ganzen Kosmos, weil alle wussten, das wäre deine Meisterschaft gewesen. War das der Gedanke, der dir beim Abpfiff durch den Kopf ging? Oder war das erstmal nebensächlich, weil du in dieser Situation warst und die Leute gesehen hast?
Boah, ich weiß ehrlich gar nicht mehr, was ich gedacht habe in dem Augenblick. Es war einfach nur noch Leere da, ne? Also ich wusste gar nicht, was ich in dem Moment machen sollte. Also ich hatte nicht die Kraft, irgendwie dann aufzustehen oder zu meinen Mitspielern hinzugehen, muss ich ehrlich sagen, weil es dann einfach, du bist einfach so nah bei dir in diesem Moment und denkst einfach, versuchst an irgendwas zu denken, was Schönes ist, aber dir fällt einfach in dem Moment natürlich nichts ein, weil eine kleine Welt dann zusammengebrochen ist. Aber das, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, war die fantastische Unterstützung danach. Ich glaube, das war so ein Moment, glaube ich, wo es zwischen der Mannschaft und den Fans nochmal so ein auf eine neue Stufe gebracht oder gehoben wurde, ja. Was uns dann auch erst wirklich Wochen danach richtig aufgefallen ist. Und man hat es dann einfach gemerkt, dass wir alle enttäuscht waren, aber die Jungs da haben die Kraft gehabt, an unserer Seite zu stehen. Und wir waren sehr, sehr dankbar dafür. Ich weiß das aus der Mannschaft heraus, dass wir danach noch ein paar Mal mit den Jungs gesprochen haben und viele haben gesagt, das war wirklich Wahnsinn.
Es gab ja auch viele Instagram-Posts und so dann von eurer Seite in Richtung Fans.
Ja, also nicht nur, weil, also du musst sowieso nie was machen, ne? Egal ob du jetzt was postest oder so, aber es war wirklich, glaube ich, kam alles wirklich von Herzen, von jedem Einzelnen, weil jeder Einzelne in dem Moment einfach trotzdem Stolz empfunden hat, für diesen Verein spielen zu dürfen und zu können. Von daher war das etwas sehr Besonderes, ja.
Sollen wir einen Haken dran machen?
Ja. Lass uns bitte,
ja. Und nicht mehr, nie wieder drüber sprechen. Lass uns lieber über die Gegenwart reden. Und da ist es ja tatsächlich so, dass du gerade aber mal so richtig aufblühst wieder. Kevin, wie ist das für dich, wenn du Marco siehst? Geht dir da das Herz auf?
Ja, es freut mich auf jeden Fall und spielt eine gute Saison bis jetzt. Wie Mats auch, die beiden Ältesten gehen voran, finde ich, und sind im Moment aktuell die wichtigsten Spieler für mich. Und die machen das überragend und das freut mich auf der Tribüne, das freut mich als Freund und deswegen ist das was Schönes.
Ja, grundsätzlich habe ich mir natürlich schon vorgenommen, wo ich meinen Vertrag verlängert habe, so das eine Jahr, sag ich mal, auch mehr zu genießen, ne? Weil man weiß, man hat nicht mehr so viele Jahre auf dem Buckel. Von daher lernt man das vielleicht noch ein bisschen anders kennen und ich habe mir einfach vorgenommen, ein bisschen mehr so jeden Tag einfach ein bisschen mehr zu genießen mit den Jungs und so, weil irgendwann wird das nicht mehr sein. Kevin kann es bestätigen, dass es einfach was Geiles ist, so in die Kabine zu kommen und die Jungs da zu sehen. Aber grundsätzlich war es für uns als Mannschaft ein schwieriger Saisonstart, muss man schon sagen. Punktebeutetechnisch sowohl und dann spielerisch noch. Aber wir wussten, dass wir viel Qualität in der Mannschaft haben und dass ein bisschen einfach seine Zeit braucht, vor allem am Anfang. Da wurden natürlich einige Stimmen auch schon wieder laut. Auch zu Recht, weil wir einfach nicht gut gespielt haben.
Von Corny auch übrigens.
Hier und da vielleicht mal.
Ist ja auch normal, ne? Also am Ende wollen wir alle erfolgreich sein und wir wollen auch gut Fußball spielen und wir wollen die Fans begeistern. Andere Seite ist es wichtig, dass wir die Spiele vor allem gewinnen. Und das haben wir dann nach und nach und hatten dann am Anfang eine Schwächeperiode gehabt. Jetzt haben wir uns so ein bisschen gefangen, auch spielerisch ein bisschen gefangen. Ist jetzt noch nicht alles top, aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und dass vor allem die Siege uns einfach gut tun.
Ich finde es sehr interessant, dass du gesagt hast, dass du den Moment mehr genießen willst, weil das zeigt ja schon, dass du dir bewusst machst, dass diese Momente, diese Kabinenmomente mit der Mannschaft zusammensitzen, dieses Teamgefühl, dass all das, was dein Leben quasi geprägt hat, irgendwann vorbei sein wird, dass das alles bald endet. Das ist ja ein sehr weiser Gedanke. Befasst du dich schon detailliert mit der Zeit nach deiner Karriere?
Ja, klar. Also schon länger, muss ich sagen. Also ich bin immer ein Mensch, der gerne hier und jetzt lebt. Ist auch wichtig für mich. Einfach damit der Fokus nicht verloren geht. Aber darüber hinaus ist einfach wichtig, dass du ein gewisses Standbein auch nach der Karriere einfach hast, damit du nicht, sag ich mal, vom Kopf her in die Leere gehst und
was zu tun hast
und dazu sehr negativ dann wirst, weil einfach ein komplett anderer Tagesablauf auf dich dann wartet. Und ich habe einfach vorher mit vielen anderen ehemaligen Spielern gesprochen, die gesagt haben, sie hätten gerne so die letzten Jahre einfach noch ein bisschen mehr genossen, einfach ein bisschen mehr in den Kopf reinzubekommen, was da alles wirklich
bewusster machen, das
genau.
Ganze.
Und das habe ich mir tatsächlich vorgenommen. Klar, wenn du gar nicht spielst, habe ich auch dieses Jahr schon zweimal gar nicht, dann ist es schon schwieriger, muss man sagen, weil man natürlich dann sauer ist und enttäuscht ist und überlegt, okay, was kann man anders machen. Aber gerade dann ist es wichtig, dass du im Kopf einfach klar bist und versuchst, weiter Gas zu geben.
Wie äußerst du das dem Trainer gegenüber, wenn du sauer bist? Lässt du ihn das spüren? Oder
ja,
er weiß
klar,
es?
Also ich bin der Schrecklichste. Also
wirklich?
Ja, ich bin richtig schlimm. Also wenn ich nicht spiele oder irgendwie keine Rolle spiele oder das Gefühl habe, irgendwie, na, es läuft gerade in die falsche Richtung, dann bin ich schrecklich. Also ich glaube, da wäre auch jeder andere Spieler, der nicht spielt, wenn der nicht sauer ist, dann hat er einen falschen Beruf gewählt.
Ja, ja. Du warst auch so, Kevin, ne? Du warst
früher schon. Ja,
war
Kevin war auch
schlimm,
ja,
oder?
Kevin war früher
war
auch
schlimm,
ja. Ja.
Ja, mit richtig schlimm, gegen Türen getreten.
Ich war schlimm, ja, ja. Einmal, weil ich bei dem Derby nicht gespielt habe, bin ich durchgedreht, ja, bei Kloppo.
Stimmt, ja.
Ja, weiß ich so, weißt du das auch noch?
Ja, ich habe eigentlich immer gespielt so und dann hat er mal gesagt, so, okay, wir haben mal eine Pause oder so, aber ich habe es irgendwie nie verstanden und war immer, ja, ich war
wir
immer
saßen
sauer.
Im Bus nebenan, ja.
Ich war immer sauer.
Kloppo, der Kloppo wieder.
Ich bin immer... So, man will ja immer spielen, will ja jeder Fußballer, ist ja normal, glaube ich, ne? Natürlich freut man sich trotzdem, wenn die Mannschaft gewinnt, ist ja auch klar, aber in dem Moment bist du sauer auf den Trainer, ist einfach so, und weil du spielen willst, ganz einfach.
Aber das ist vielleicht auch genau der Charakter, den zumindest dann Kloppo wollte, weil wenn einer sagt, ja, okay, dann spiele ich halt nächste Woche.
Ich weiß nicht, gibt es so Fußballer, weiß nicht, die gerne einfach sitzen und sagen, komm, keine Ahnung. Gibt's bestimmt auch,
ja,
so, ne? Die sind dann anders, so, aber ich glaube, man sollte schon ehrgeizig sein, um zu spielen und und sauer sein kann man auch und ich glaube, das gehört
ist auch
dazu.
Gut. Ja.
Kevin, wie war das bei dir, als du die Karriere beendet hast? Weil Marco sagt gerade, er befasst sich jetzt schon damit aktiv, dass er danach nicht in ein Loch fallen wird. Hast du das auch gemacht erstens oder hat dir vielleicht sogar der Amateursport dann auch geholfen?
Bei mir war das gar nicht so. Bei mir war es auch kein gutes Ende so in Uerdingen, weil ja Präsident auch ein bisschen Stress gemacht hat und so weiter und die Gehälter von allen nicht gezahlt hat und so weiter. Und dann war es ja spontan, dass ich aufgehört habe, weil ich gesagt habe, ich möchte auch nicht mehr wegziehen hier aus Dortmund und Angebote kamen nur noch von weiter weg. Und dann habe ich für mich gesagt, ich höre auf. Und das wurde dann hinterher erstmal so richtig alles bewusst. Und deswegen auch Amateursport, weil so ein bisschen Ehrgeiz hast du immer noch und du brauchst irgendwas so und wie Marco auch gesagt, die Kabine und das ist im Amateursport auch so, du kommst in der Kabine mit den Jungs ein bisschen Spaß haben, nach dem Training auch, Amateursport ist ja nochmal ein bisschen, auch nochmal was anderes, danach trinkst du dir auch ein Bier, ne, das ist auch nochmal so,
machen
ja.
Machen wir auch.
Ja, das ist, weißt du, das ist, und das das tut mir gut und solange der Körper das noch kann bei mir, wenn mir die Knie nicht wehtun.
Ja, du warst
so.
Ja nie im Kraftraum.
Ja, aber
mit den Geräten.
Ja, aber Körper hält noch, für Amateursport geht's noch, aber für weiter oben nicht. Aber ja, und deswegen, das brauche ich auch noch so ein bisschen Ablenkung. Und ja, deswegen, bei mir war das nicht so, dass mir das vorher bewusst war, dass ich aufhöre, weil das bei mir so ein bisschen auch spontan kam einfach.
Marco, verfolgst du seinen Weg so ein bisschen? Jetzt gerade auch in Oberkastrop? Dauerkarte?
Schlagzeilen. Ja, klar. Also da wir ja immer noch in Kontakt sind und so, weiß man ja schon, was der andere auch macht.
Ja.
Wir wissen ja, Kevin ist jemand, der nie gerne alleine ist. Also manchmal braucht er so seine Zeit, glaube ich, aber ist gerne immer unter seinen Jungs und so und das ist ja auch schön, ne? Also
klar.
Von daher war es für ihn dann auch, so wie er es gerade gesagt hat, dieser Schritt dann zu sagen, okay, das war's jetzt, weil er halt wusste, er hat halt gute Jungs an seiner Seite und so, auf die er zählen kann und da fällt er dann automatisch nicht in so ein Loch, würde ich sagen.
kannst du denn schon sagen, was so der Plan ist? Weil du hast gesagt, du befasst dich damit. Also gibt's, also wir haben mit Marcel Schmelzer darüber gesprochen, der steigt ins Trainerbusiness ein. Nuri Sahin ist schon Trainer. Ist das auch was du für dich entschieden hast?
Also ich finde das geil. Also ich finde das geil, was wie Nuri gewachsen ist, persönlichkeitstechnisch und wie er das so macht. Wir haben ja mal ein Freundschaftsspiel hier gehabt. Schmelle finde ich auch überragend und da haben wir schon ein paar Mal gesprochen, wie es denn so ist und so, weil sich natürlich viele Sachen verändern, zeittechnisch gesehen dann auch. Und Interesse habe ich auf jeden Fall. Also ich habe ein paar Dinge, die ich anstreben möchte und die ich vorhabe. Konkreter kann ich da jetzt nicht werden, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall nicht nichts machen werde. Also da wird mich meine Frau sonst auch killen, weil 2 Tage ich alleine zu Hause.
PlayStation 5 an.
Nein, gar nicht mehr. Ohne Adrenalinschub, ohne Emotionen wird das bei mir schwierig. Schwarz-gelbe Biene noch.
Boah, stark, die ist raus.
Ja, die ist doch da.
Ja, ist eine zweite, die andere ist raus.
Zweite. Ja,
hier fliegt tatsächlich die ganze Zeit eine Wespe rum, die uns meine Aufnahme stört.
Ja, und dann mal schauen. Ich lasse mir alles offen, aber geplant sind schon 2-3 Dinge.
Und Reisen?
Sehr, sehr gerne.
Ja?
Ja. Das Problem ist halt, ich habe halt schon Flugangst, ne?
Hast du wirklich?
Ja, ich habe Flugangst.
Ach, krass.
Ja.
Aber wie ist das so, als Fußballprofi mit Flugangst?
Ich habe es halt bekommen, irgendwie seitdem meine Kleine so auf die Welt gekommen ist, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen mein, irgendwie Verlustängste dann so, weißt du?
Ja.
So etabliert.
Ach, interessant.
Also jetzt nicht so krass Flugangst, aber
keine Schlaftablette.
Halt, nein, das jetzt nicht, aber ich fliege halt jetzt nicht so gerne. Aber wenn ich weiß, keine Ahnung, ich fliege irgendwo 3 Monate hin mit Familie und so, dann weiß ich, okay, ist ein Flug erstmal und dann 3 Monate da, dann ist okay.
Okay. Das heißt, Marco ist eigentlich keiner für die Legendenmannschaft, ne? Dann ist immer
stimmt,
hier, 3 Tage hierhin, 3 Tage dahin.
Auto, Fähre.
hatte mal einen Spieler gemacht, ne? Der ist dann nie geflogen.
War das nicht Bergkamp? Nee.
Doch, ne?
Holland,
ja, der ist nie geflogen, glaube ich, ne?
Ja.
Aber okay, dann kann das schon sein, dass du dir Auszeit nimmst, mal ein bisschen die Welt entdecken und dann
Projekte angehen. Ja, das würde ich auf jeden Fall. Ich meine, wir haben natürlich auch schon viel verpasst so von der Welt, ne? Bei uns, wir haben ja kein richtiges Wochenende, ne? Das gibt es ja eigentlich im Fußball gar nicht. Wir haben halt nur die Sommerpause, so 4 bis 6 Wochen und dann Winterpause sind halt nur 10 Tage oder so.
Ja.
Aber so richtig weit wegfliegen tust du dann nicht. Von daher hoffe ich, dass ich gesund aufhören kann irgendwann und dann, dass meine Familie Lust hat zu reisen.
Und irgendwann gibt es das Trainerteam
Großkreuz
und
Groß. Ich bin dabei, ne? Das sag ich jetzt schon.
Ja?
Ja, ich bin dabei.
Ich wäre aber eher so der Co-Trainer.
Ja, pass auf.
Ich mach Trainer. Okay.
Ja.
Kommt drauf an.
Mal schauen, ne?
Ja. Trainer gespannt, Großkreuz.
Mein Gott,
ey. Und dann in der Bundesliga sind wir.
Boah, ich freue mich drauf, Leute. Davor setzen wir uns aber nochmal zusammen. Ja, stark. Da haben wir jetzt schon über deinen Werdegang danach geredet. Dabei läuft die Saison ja gerade noch auf Hochtouren und ihr habt noch viel vor. Aktuell Atempause wegen Nationalmannschaft. Wir sehen gerade an Mats Hummels, er wurde wieder berufen. Für dich auch ein Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben nächstes Jahr
ein
Heim-EM und wollen wir schauen. Ich hatte guten Kontakt mit Julian und man ist da ganz regelmäßig im Austausch.
Inwiefern? Und wann?
In den vergangenen Wochen.
Ja?
Ja, ganz normal. Also ist halt wichtig, ne, dass man einen Austausch hat, egal ob es jetzt der Bundestrainer ist oder im Verein. Da spricht man einfach und wenn die Leistung weiter passt, dann soll man niemals nie sagen. Von daher werde ich versuchen, weiter Gas zu geben.
Das hört sich aber jetzt so an, Marco, du greifst nochmal an fürs große Turnier.
Ja, schauen wir mal. Also am Ende lasse ich mir alles offen. Wieso soll ich es verneinen? Ich bin offen dafür und mein Körper mir sagt ja und wenn alles soweit passt, dann sage ich niemals nie.
Aber das finde ich ja spannend. Der Kontakt zu Julian Nagelsmann, der besteht also schon mal. Kevin, was sagst du? Marco, Nationalmannschaft?
Warum nicht? Wenn er so weitermacht, dann schätze ich schon, dass er eingeladen wird. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wann das nächste Länderspiel ist. Ist schon, glaube ich, wieder im November. Ja. Vielleicht da schon.
Und, bist du ein bisschen enttäuscht jetzt von Kevin, dass er nicht sagt, klar muss Marco Reus in die Nationalmannschaft? Ja, warum nicht, wenn er so weiter macht?
Und ich bin davon auch überzeugt, dass er eingeladen wird.
Danke, ja. Kevin. Danke.
Ich hoffe, Nagelsmann hat das jetzt gehört.
bitte einladen, Marco Reus. Du hast ja die großen Turniere häufig verletzungsbedingt verpasst, hattest immer richtig Pech, weil du dann nochmal irgendwie blöd getroffen wurdest oder weil teilweise auch richtig hart reingegangen wurde gegen dich. Du warst 2014 nicht dabei, du hast 2016 die Europameisterschaft verpasst. Inwiefern berührt dich das heute noch und inwiefern ist das auch ein Ansporn?
Also ich muss sagen, ich bin komplett mit mir im Reinen, sagen wir mal so. 2020 habe ich ja selber mit Jogi telefoniert und selber abgesagt, einfach weil ich gemerkt habe, ich kam aus einer langen Verletzung und eine lange Saison, eine harte Saison gewesen, mit am Ende mit einem Pokalsieg, wo ich dann selber gesagt habe, ich brauche jetzt unbedingt diese mentale Pause. Und alles andere, die ganzen Turniere, 2014, 2016, waren halt alles verletzungsbedingt, wo ich halt keinen Einfluss hatte. Ne? Also ich habe alles dafür getan, dabei sein zu können, hat halt nicht geklappt. Haben natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. So vor allem 2014 war schon sehr, sehr hart.
Was ging dir durch den Kopf, als du vielleicht das Mannschaftsfoto gesehen hast, Kevin? Ihr hattet ja das Reus-Trikot, habt ihr hochgehalten, weil ihr alle wusstet, eigentlich wäre Marco auch ein Teil dieser Truppe.
Ja, ich weiß noch, das war das letzte Spiel, glaube ich, letzte Testspiel vor der WM. Ne? Das war gegen
Armenien,
genau. Und dann, ja, kam das Foulspiel und hat sich leider verletzt. Und umso bitterer ist natürlich dann, Marco hätte ja auch gespielt und so. Stand ja außer Frage. Und das Bittere ist, glaube ich, dann noch, dass dann wird man auch noch Weltmeister. Und ja, und er ist leider nicht dabei. Ne? Das ist bitter und da sieht man, Verletzungen sind einfach Mist und es tat uns alle leid und dann kam Mario, glaube ich, auch auf die Idee mit dem Trikot und dann waren natürlich alle dabei und wir wollten einfach ein Zeichen setzen, dass er nicht alleine ist.
Wie ist das bei dir angekommen?
Ich muss sagen, ich habe es erst am nächsten Morgen gesehen. Ich habe den Fernseher irgendwann ausgemacht, weil es wirklich hart war in dem Moment, muss ich wirklich sagen. Also jetzt alle Spiele, es ist dann immer so, man freut sich schon, ne, dass Deutschland, dass wir Weltmeister geworden sind. Aber ich habe da natürlich schon im Tief drin sehr viel Schmerz gehabt, weil ich wusste, okay, du bist nicht dabei.
Auch ein weinendes Auge.
Auch ein weinendes Auge, auf jeden Fall. Aber das gehört einfach dazu und das hat mich auch stärker gemacht. Und wie gesagt, das gehört alles dazu. Man muss das Ganze versuchen zu verarbeiten und richtig einordnen.
Und du darfst sicher sein, Fußball-Deutschland drückt dir alle Daumen, dass du fit bleibst bis in den Sommer. Wie verfolgst du aktuell die Spiele der deutschen Nationalmannschaft? Debüt von Julian Nagelsmann an der Seitenlinie gegen die USA?
Ja, wir wollen schon nicht drüber reden, ne, dass das nicht das deutsche Team war, was wir kennen, was wir Fans kennen, was wir Spieler auch kennen. Und ist ja nicht so, dass wir uns gar keine Gedanken machen, wie als Team oder so. Jetzt hat es den Umbruch gegeben im neuen Trainer. Ich glaube, dass man schon gesehen hat, dass die Art und Weise, die Spielweise sich ein bisschen verändert hat. Ist ja zwangsläufig so, wenn ein neuer Trainer kommt. Ja. Und Julian ist ja schon sehr, sehr guter Trainer, hat er ja nachweislich auch schon bei seinen Stationen gesehen.
Hat ein überragendes Hemd angehabt natürlich auch.
Das auch.
Nervt euch sowas?
Oder das noch versteigert wurde.
Es wird jetzt noch versteigert. Es wurde ein Riesenbohai um seinen Style gemacht. Wenn ihr sowas seht, schüttelt ihr den Kopf und denkt, was ist los mit den Leuten? Oder sagt ihr, ach, ist ja witzig.
Was meinst du jetzt?
Dass Julian Nagelsmann sich nicht einfach kleiden kann, wie er Bock hat, sondern dass dann um seinen Klamottenstil, um dieses Hemd, was ja eigentlich jetzt auch nicht so außergewöhnlich
ist. Ist doch scheißegal, oder? Also von mir aus, der kann auch, keine Ahnung.
OKF, oberkörperfrei.
Ist völlig Latte. Am Ende wird er bezahlt, weil er Leistung bringen muss. Und so. Genauso ist es bei uns auch. Von daher. Entspannt.
Es war ein großes Thema, dass die Spieler von Borussia Dortmund in die USA fliegen, weil ihr übermorgen, wir nehmen übrigens am Mittwoch um 13 Uhr auf hier, übermorgen spielt ihr gegen Werder Bremen und das letzte Spiel der Nationalmannschaft war heute Nacht gegen Mexiko. Und Kevin, du hast letzte Woche gesagt, eigentlich kannst du die nicht aufstellen.
Jetzt sag ich sogar auch. Obwohl ich nicht der Trainer bin. Nein.
Was natürlich auch, da muss man auch mal sagen, dann darf auch kein Freitagsspiel stattfinden, oder? Wenn er so eine, da muss man doch irgendwie, ja, Samstagabend oder was auch immer, ist ja wenigstens auch nochmal wieder ein Tag, ne? Aber so ist ja schon Wahnsinn. Und wer weiß, habe ich ja auch gesagt, sogar mit Legendenmannschaft, wenn du reist, du bist ja, ist ja im Arsch erstmal und müde und der Körper braucht ja auch seine Zeit.
Ist das Thema bei euch in der Mannschaft gewesen? Gerade von den Jungs, die da involviert sind mit Julian Brandt, Füllkrug, Süle und Hummels?
Ja klar, haben wir darüber gesprochen, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind uns schon alle einig, dass es ja nicht gerade passend ist, sage ich mal. Einfach weil auch natürlich das wichtige Spieler sind und die, keine Ahnung, wie der Trainer sich entscheidet am Ende, aber vielleicht nicht bei 100% sind. Und es ist ein Bundesligaspiel, ist eine wichtige Phase gerade für uns und da willst du natürlich die Besten dran haben. Und ja, schauen wir mal. Ne? Also am Ende wird der Trainer wahrscheinlich mit jedem Einzelnen sprechen und fragen, wie er sich fühlt. Dann gucken wir mal.
Ich meine, aber gut, da wird, das haben wir auch gerade gelernt, es wird keiner sagen, ich fühle mich schlecht, alle wollen spielen. Ne?
So sieht's aus.
Oder?
Ja, also. Stimmt, ja.
Leute, wir haben euch ja darum gebeten, dass ihr eure Fragen einsendet auf unser Podcast-Telefon. Das habt ihr fleißig gemacht. Danke dafür. Und Marco, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Wir haben entschieden, welche wir nehmen, Kevin und ich, in Zusammenarbeit, was spannend sein könnte. Und der Matthias, der hat gefragt, und das ist tatsächlich auch ein Thema, was immer mal wieder so aufkam. Du bist nicht mehr Kapitän von Borussia Dortmund, du hast die Binde abgegeben und plötzlich hat man den Eindruck, du trittst mit mehr Leichtigkeit auf, du fühlst dich freier. Gibt's da einen Zusammenhang?
0,0. Gar nicht. Muss ich ehrlich sagen, also es hat halt null damit was zu tun. Okay. Also ich hatte, glaube ich, schon auch gute Partien, als ich die Binde getragen habe. Und ich hatte auch keine gute Partien, wo ich sie nicht getragen habe. Von daher macht das für mich persönlich 0,0 Unterschied und hat keine Auswirkungen darauf, ob ich mich jetzt befreiter fühle oder nicht. Macht für mich null Unterschied.
Gerade auch, weil Emre Can jetzt aktuell hier und da mal in die Kritik gerät, der aktuelle Kapitän von Borussia Dortmund. Löst es Druck aus, die Binde am Arm zu haben?
Nee, am Ende hast du einfach mehr Verantwortung, ne? Also du bist halt der erste Ansprechpartner, wenn es um Kritik geht.
Ja.
Und du bist der letzte, wenn es um Lob geht.
Also, du wolltest einfach mal wieder mehr gelobt werden.
Nein, auch nicht, aber natürlich tut's gut. Aber am Ende, glaube ich, ist es für jeden natürlich was Neues, auch für Emre jetzt in der Situation. Für mich war es damals auch was Neues und du musst erstmal kennenlernen. Nur wir wissen heute, in der heutigen Zeit, hast du keine richtige Zeit dazu, dir das wirklich mal zu überlegen und zu gucken, okay, was mache ich denn jetzt und wie gehe ich damit um? Ja. Sondern es geht halt Schlag auf Schlag und natürlich verändert sich da was. Aber ich glaube jetzt, ich meine, ich habe da auch vieles mitbekommen, dass dann irgendwie geschrieben wurde über Emre, dass zu viel Last für ihn sei oder damals dann auch für mich oder so. Ja, es verändert sich ein paar Sachen, aber am Ende macht es jetzt für mich keinen großen Unterschied, ob du jetzt auf dem Platz weiter den Mund aufmachst, wenn du die Binde hast oder wenn du sie nicht hast. Da kann jeder, ist jeder offen und von daher sehe ich das sehr, sehr entspannt.
Schnappst du dir Emre Can dann mal, wenn du siehst, hier prasselt wieder gerade einiges auf ihn ein und sagst dir, hör mal, lass halt nicht zu nah an dich heran?
Ja, wir haben schon im Trainingslager auch ein bisschen gesprochen und so. Wir sprechen jetzt auch einfach weil es auch meine Pflicht ist, ihm dabei zu unterstützen und zu helfen, weil ich auch weiß, dass es nicht nur positive Seiten gibt, sondern auch Schattenseiten. Und wichtig ist, dass er einfach einen klaren Kopf behält und da sehr, ja, entspannt auch mit umgeht, nur die wichtigsten Sachen an sich ranlässt und das macht er bis jetzt sehr, sehr gut.
Okay, Frage beantwortet, Marco. Der Jochen hat sich gemeldet und das ist tatsächlich eine Frage, die ich relativ interessant finde. Ich glaube, Kevin, wir haben relativ viele Zuhörer aus dem Amateurfußball und die Frage vom Jochen ist, wie trainiert man sich diese Schusstechnik an, die du ja beherrschst wie kaum ein anderer in der Bundesliga, dieser aufsteigende Ball, der hinter der Mauer dann fällt wie ein Stein. Erstens, wie viel Arbeitsaufwand hast du reingesteckt? Zweitens, wie bist du es angegangen? Gib uns mal bitte so eine Anleitung, damit wir demnächst hier im Dortmund Amateurfußball ein paar Traumtore sehen.
Ja, am Ende ist es wie vieles im Leben, Training, Training, Training. Ich weiß nicht, irgendwann, ich kann jetzt auch gar nicht mehr normal schießen. So wie Kevin jetzt, also wie ich Kevin kenne, wie er schießt, würde mir jetzt schwerfallen, weil ich es so verinnerlicht habe, Das können die Jungs ein bisschen bestätigen. Und selbst bei Eckbällen und so habe ich immer diesen Drang dazu, halt anders so zu schießen, wie ich meine Freistöße schieße zum Beispiel. Dabei soll es einfach nur eine schöne Flanke sein, eine druckvolle. Aber manchmal fällt mir das echt schwer. Keine Ahnung, irgendwann habe ich angefangen, es zu trainieren und ich habe gemerkt, okay, das könnte was Gutes draus werden. Und dann habe ich trainiert, egal ob es Freistoß war oder im Training, im Spiel. Und dann habe ich es weiter verfeinert. Es klappt mir ja nicht immer, ne? Also manchmal fliegen die auch irgendwo anders hin, aber ja.
Die Taktung ist schon relativ hoch.
Ja.
Dass es zumindest heiß wird.
Ja, okay.
Kevin, guckst du dir auch manchmal die Stoßtechnik an und fragst dich, ey, wie macht er das? Oder weißt du es, wie er es macht?
Geht doch jetzt gar nicht mehr mit seiner Hüfte.
Krieg gar nicht hin. Seine Kniescheibe raus. Ja, ist so. Die Schlusslinien kriege ich auch nicht hin. Die sind ja wirklich auch brandgefährlich. Ne?
Na komm, aber
fallen so für den Torwart ist das so ganz fies.
Das stimmt. Aber du hast ja auch eine Schusstechnik. Das ein oder andere Tor.
Ist immer so.
Ich denke an Marseille.
Lange Ecke eigentlich. Ja,
ich fand, du hast immer eine clean Schusstechnik gehabt. Also wirklich, und das finde ich ja auch geil eigentlich. Manche haben ja dann eine Schusstechnik und du kannst sie nicht richtig definieren, so, weißt du, und dann fliegen sie halt irgendwo mal hin. Aber Kevin hat halt immer gehabt, so im Training war es immer gleiche Ecke, gleiche Schusstechnik, so, und das hat halt immer gut gepasst.
Ja, immer lange Ecke habe ich den.
Immer lange Ecke.
Piräus war doch voll spannend, einer Champions League.
Und in Marseille habe ich reingestolpert, aber sonst eigentlich so, ich glaube am meisten in der Bundesliga oder zweite, egal wo, immer lange Ecke eigentlich.
So ein Volley-Ding auch gegen die Bayern war auch nicht verkehrt, also in Sachen
Supercup, ne?
Schusstechnik?
Nee, das war Bundesliga noch. Da wurde Bayern Meister, aber.
Aber jetzt hast du immer noch nicht gesagt, üben. Was, wie müssen wir den Ball treffen?
Ist es schwer, also ich treffe ihn.
Wenn ich das als Laie mal beobachte, du hast den Fuß.
Lass es lieber.
Ich versuche es einfach mal zu beschreiben. mit dem Holzfuß, mit dem Bügeleisen drin. Nee, du hast den Fuß irgendwie so ausgestreckt. Der letzte Schritt ist auch schon anders beim Anlaufen. Mhm. Und dann, ja, dann keine Ahnung mehr.
Also ich habe mir dann irgendwann angeeignet, natürlich schon zu gucken, okay, wie viel Schritte nehme ich Anlauf? Nehme ich seitlich mehr Anlauf oder gerade ein bisschen? Und ich mache so ein Mittelding quasi. Nicht ganz gerade, aber halt so ein bisschen seitlich. Um ihn halt mit dem Fuß, wenn das jetzt mein Fuß wäre, quasi hier am Knochen zu treffen. Also so ein bisschen seitlich vom Spann.
Okay.
Weil da ist halt mit dem Spann und so, da ist halt genügend Power, ist halt der Knochen. Und dann versuche ich ihn halt natürlich nicht den Fuß durchzuschwingen, sondern halt abzubrechen, damit die Flugkurve halt schnell nach oben und schnell nach unten dann geht.
Der berühmt-berüchtigte Frontaldrall.
Genau.
Den sehen wir Freitag.
Hoffentlich.
Versprochen?
Ich mein Bestes geben.
1-0. Werbung, Leute.
Also, Heimspiel gegen Werder Bremen steht an. Da werden schmerzhafte Erinnerungen wach. #2:3. Auf ein neues aus Sicht von Borussia Dortmund. Und wenn ihr bestens informiert sein wollt, Leute, dann habe ich einen brandheißen Tipp für euch. Und der heißt Ruhrnachrichten Plus. Hier bekommt ihr alle Hintergründe, exklusiv Stories und News rund um den BVB mundgerecht serviert. Wie steht's denn jetzt eigentlich um die Nationalspieler, die kurz vorher noch in den USA waren? Welche Rolle spielt Niklas Füllkrug im Spiel gegen seinen Ex-Verein? Und natürlich sind die Ruhrnachrichten auch in der Nachberichterstattung hautnah dran. Und ihr könnt einfach unser Podcast-Ticket lösen. www.ruhrnachrichten.de/isso-angebot oder ihr klickt einfach auf den Link in den Shownotes.
Werbung Ende.
Marco, jetzt haben wir tatsächlich dann noch eine sehr emotionale Frage, die ich dir stellen muss oder darf. Und zwar, der Kevin meldet sich tatsächlich und schreibt: Moin Kevin, Corny und Marco. Frage an Marco: Wie ist aktuell das Verhältnis zwischen Mannschaft und der aktiven Fanszene? Durch die Niemals-Aufgeben-Marcel-Aktion wirkt es, dass man enger zusammenrückt. Liege ich da richtig? Und gibt es auch aus der Mannschaft aktiv Kontakt zur aktiven Fanszene? Und das müssen wir mal ganz kurz erklären für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht nicht im Bilde sind. Es ist ein Fan aus der Dortmunder Ultraszene an Gehirntumor erkrankt, der Marcel, und das zum wiederholten Male. Und seit Wochen läuft im Stadion auf den Rängen, aber auch auf dem Rasen. Marco, ihr macht da auch immer wieder mit. Da laufen Aktionen, ob es Sprechchöre sind, ob es Plakate sind, ob es Banner sind. Wie gesagt, ihr haltet das teilweise nach den Siegen auch immer wieder mit hoch. Es wird Geld gespendet. Ich stelle euch den Link auch nochmal in die Shownotes, Leute. Guckt euch das an, lest es euch durch und lasst auch gerne ein paar Euro da. Sie kommen direkt dort an, wo sie gebraucht werden. Und zurück zur Frage, Marco, inwiefern Beeinflusst euch das? Inwiefern ist das bei euch Thema? Schweißt euch das zusammen? Der Begriff BVB-Familie ist ja eigentlich ein total abgedroschener Begriff, aber ich finde, in diesem Fall gewinnt er dann plötzlich doch wieder an Bedeutung.
Ja, absolut. Hast du richtig gesagt. Nee, es war dann auch so, es wurde dann Emre, glaube ich, zugeteilt als erstes und er kam dann auf den Mannschaftsrat zu und wir haben dann als Mannschaft natürlich dann darüber gesprochen. Und es war dann im letzten Heimspiel, ne, gegen Union war das ja dann so, dass wir dann den Banner hochgehalten hatten, das T-Shirt hatten und dann vorm Warmmachen, ich glaube vorm Warmmachen haben wir auch noch irgendwas gemacht. Und wir dachten ja auch, der wäre im Stadion. Also wir Spieler dachten, dass er es. Und es wurde hinterher uns jetzt gesagt, dass er es nicht geschafft hat. Aber ja, es stärkt auf jeden Fall den Zusammenhalt, ne, zwischen Mannschaft und Fans, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist. Und wir versuchen dann natürlich zu helfen, wo wir nur können.
Verbindet das euch auch untereinander? Wenn ihr plötzlich merkt, okay, hier ist zwar gerade, wir haben hier gerade ein Fußballspiel hinter uns, egal ob wir jetzt gut gespielt haben, schlecht gespielt haben, gewonnen, verloren. Bei den Fans ist gerade ein Thema deutlich wichtiger.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir sprechen ja untereinander auch darüber. Und dann macht man sich schon natürlich bewusst und so, dass man generell natürlich ein privilegiertes Leben hat und so und dass es deutlich, deutlich wichtigere Sachen gibt als Fußball.
Ja.
Und dessen sind wir uns auf jeden Fall bewusst. Und dementsprechend war es für uns keine Rede wert, dass wir da auf jeden Fall helfen und auch Aufmerksamkeit generieren wollen.
Kevin, wie nimmst du das wahr? Du bist ja dann teilweise auch in der Kurve. Du hast auch den einen oder anderen Kontakt.
Ja, und ich kenne ihn ja auch. Ne? Und es ist schon, ich glaube, ihn tut das auch gut, gibt Kraft und in der schwierigen Phase der Familie auch. Und ich glaube, das tut allen gut, der Zusammenhalt. Gerade für ihn ist das Wichtigste. Und so ein Zeichen von den Spielern, von den Fans, ich glaube, das stärkt ihn nur und das ist verdammt wichtig. Und da kann man auch nur unterstützen, weil es gibt Wichtigeres als Fußball.
Ja, definitiv. Woche für Woche Gänsehaut und mit Sicherheit auch wieder am Freitag, wenn die Folge rauskommt, gegen Werder Bremen. Und wir wünschen dir, Marcel, ganz viel Kraft und niemals aufgeben. Marco, wir müssen über ein Thema mit dir sprechen. Das ist bei uns im Podcast fast schon so eine kleine Serie. Kevin hat damit angefangen, über den Zusammenhalt eurer Mannschaft in der Klopp-Ära zu sprechen. Über das Besondere, was es seitdem gefühlt nie wieder gab. Also nicht mal in Dortmund, sondern auch irgendwie nirgendwo. Weil es damals sehr besonders war. Ich habe dann Marcel Schmelzer gefragt, als er bei uns im Podcast war. Und der hat auch schon, als ich die Frage gestellt habe, genickt, weil er genau wusste, wovon Kevin geredet hat. Geht dir das auch so, wenn du zurückdenkst? Du warst ja du bist ja nach den beiden Meisterjahren gekommen.
Ja.
Aber dieses Champions League-Jahr war ja dann sehr besonders.
Danach, das Jahr war eigentlich auch gut, ne?
14,
was? 14, da wurden wir auch Zweiter, glaube ich.
Das war ja das war doch das Marseille-Jahr, ne? Neapel, Arsenal, Marseille.
Jetzt so ein bisschen, oder? Aber ich meine, da wurden wir doch auch Zweiter und danach ging, war ja erst
um 2015, 2016 war das.
Ja, ja genau,
davor das war waren wir noch. Ne, 14, 15, glaube ich, oder? 2015 ist Kloppo weg.
Stimmt, 2015 Sommer, ne?
War genau. 12, 13 war schön, bis
nicht. Ja, war 13, 14 war gut.
14 war gut. 14, 15 war plötzlich Platz 18 nach dem Augsburg-Spiel, wobei bei dir, glaube ich, noch die Hütte
machen. In die Euroleague gekommen, ne? Ja.
Ja. Nee, also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das, was Kev und Schmelle gesagt haben, ist einfach so. Es war einfach, keine Ahnung, du hast einfach direkt so einen Zusammenhalt gespürt, als ich dann gekommen bin auch. Das kann man gar nicht so beschreiben, aber es war einfach so, dass jeder für den anderen da war, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb und dass man da einfach ein Ziel vor Augen hatte, die 90 Minuten zu gewinnen, das Fußballspiel zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Und Kloppe hat halt so eine Aura gehabt, die war halt, wie soll ich sie beschreiben, unfassbar stark in was das Motivieren anbetrifft, aber auch, dass du dich einfach zerreißt. So für die Mannschaft, für den Verein. Und das hat der unfassbar geschafft. Also,
wie hat er das angestellt?
Boah, schwierig. Ich weiß noch, wo ich den das erste Mal gesehen habe.
Seine Art auch einfach.
Ja.
Also, der ist so, der kann auch reden halt, der ist so.
Einschüchtern des Grauens. Also wo ich den das erste Mal gesehen habe, wo es Vertragsgespräche gab zum ersten Mal mit mir und Dortmund, der war dabei und ich komme in den Raum und er war einfach, da stand einfach der große Jürgen Klopp, so weißt du, so groß und konnte gut reden und dann war es schon eingeschüchtert, so, ne? Ich war 20, 21 und dann.
Zumal du warst ja, glaube ich, schon davor Fußballer des Jahres mal. Also eigentlich ja, hätte auch Trainer so gegeben, die eingeschüchtert werden, wenn
Klopp,
du kommst.
Kloppo hatte immer so eine. Der konnte dir in den Arsch treten, aber gleichzeitig nimmt er dich in den Arm und sagt, Junge, alles ist okay. So, und das gibt dir so als Spieler so einfach ein geiles Gefühl, wo du sagst, ey, du kannst Fehler machen, Fehler gehören dazu, ist gar kein Problem, aber ich will verdammt nochmal, dass du hier den Arsch aufreißt und dass du alles gibst. So, weißt du? Und das ist so hängen geblieben bei uns. Sonst wären so welche, glaube ich, Spiele wie Malaga wären gar nicht möglich gewesen, sage ich dir ganz ehrlich. So, dass wir da nochmal zurückkommen und so mit dieser Mentalität, sage ich mal, die wir da in den Jahren hingelegt haben, wäre, glaube ich, sowas nicht möglich gewesen.
Kevin, du bist ja dann nach Istanbul gegangen, aber Marco, ihr habt ja dann auch nochmal gespürt, was es heißt, wenn Kloppo auf der anderen Seite steht.
Ja.
Stichwort Anfield Road aus 1:3 mach 4:3. Ganz bitterer Tag.
Ach so, ja, gut.
Plötzlich fallen da wieder die drei Tore.
Das war auch Wahnsinn. 4:3, ne?
Ohne Kloppo wäre auch das nicht möglich gewesen.
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da hat er noch nicht so einen großen Einfluss gehabt auf die Mannschaft. Natürlich schon, aber er hat sich ja dann nochmal krass weiterentwickelt, fand ich. Ja, es sind einfach so Special Kloppo-Momente, die man nicht beschreiben kann und dann mag man das ja auch irgendwie, ne? Wenn er rumspringt an der Außenlinie mit seinen,
der ist immer dabei,
mit seinen Zähnen und das ist schon, schon geil zu sehen, sowas.
Und er ist überall, muss man sagen, auch erfolgreich, ne?
Definitiv.
Also, wirklich richtig krass erfolgreich, muss man wirklich sagen. Also der hat ja sowohl Mainz, Dortmund und Liverpool umgekrempelt, würde ich schon sagen, und den Verein aufgebaut, erfolgreich zu sein. Ne? Das als eine Person, muss man schon sagen, das hat er überragend gemacht.
Borussia Dortmund wäre heute nicht ansatzweise da, wo sie jetzt sind, wenn Kloppo damals nicht gewesen wäre. Du hast jetzt die drei Stationen angesprochen. Nächste Station, Nationaltrainer. Traust du es ihm zu? Sollte er es machen? Also traust du es ihm zu, ist ja blöd. Also natürlich traust du es Kloppo zu. Also er ist eigentlich der Beste, den wir dafür haben könnten. Aber hältst du es für möglich? Ich frage mal lieber so rum.
1000%, sage ich. Ich sage, das lässt er sich nicht hingehen.
Meinst du?
Einmal Nationaltrainer zu sein.
Ich weiß nicht, ob das was für ihn ist. Dass er nicht jedes Wochenende so.
Ja, ach so, okay.
Und,
so, weißt okay.
Du? Und immer mit der Mannschaft. Ich weiß. So, außer wirklich der Satz, so, jetzt höre ich so Vereinstrainer auf und dann vielleicht, aber so.
Also ich sage, er macht es 100%, sage ich.
Eigentlich muss das ja machen. Ne?
Er wurde ja jetzt schon gefragt, ne, ob er es macht, so ein Doppeljob, aber da hat er auch zu Recht gesagt, sorry Leute, ich bin Liverpool.
Ich muss das machen auch so und ich glaube, das wird auch was und eigentlich muss er damit das nochmal abschließen, seine Karriere als Trainer auch, ne? So nochmal Weltmeister werden als Trainer.
Brutal. Also dann. Ja, schauen wir mal. Das steht alles in den Sternen, ne?
Steht in den Sternen. Aber ich sag mal so, wenn Kloppo irgendwann auch sagt, boah, das wird mir alles zu viel und ich glaube, der hat gerade auch in Liverpool mehr zu tun als in Mainz und in Dortmund, dann wäre das ja vielleicht nochmal ganz witzig. So langsam aber sicher Richtung Ruhestand dann die Nationalmannschaft weniger zu tun, noch mehr Aufmerksamkeit.
Vielleicht wären wir dann Co-Trainer von ihm.
Oder ich spiele nochmal.
Oder du spielst.
Nein. Aber
doch.
Das wäre schon cool, ich glaub, wenn man Kloppo und das machen würde irgendwann.
Ich glaube, wir sind die Letzten, die ihn erholen würde.
Aber mir gefällt die Vorstellung, ehrlicherweise. Wir müssen über eure spezielle, eure ganz persönliche Verbindung sprechen, denn euer beider Weg des Erfolges begann vor langer Zeit in Aalen.
Ach wir, Gott.
Wir haben mal eine Folge aufgenommen, Kevin, du erinnerst dich. Da haben wir viel über Marco gesprochen und über deine Zeit. Und was mir zum Beispiel hängen geblieben ist, dass ihr beide teilweise schwarz gefahren seid nach Aalen.
Hey.
Was ist das denn?
Ja, wir waren immer so spät am Zug, da konnten wir kein Ticket mehr holen.
Pfandticket oder so, ne?
Ja, irgendwie sowas.
Wenn du das vergessen hast, dann hast du auch eine Strafe bekommen und dann ist man öfter halt mal
auf Toilette gewesen.
Auf Toilette oder so versteckt. Und, aber bewusst schwarz gefahren ist man nicht.
Nein, natürlich nicht.
Aber
vergessen Ticket. Das ist ja logisch.
Ja, ist so, ist wirklich so. Das war so ein Monatsticket und wenn du das vergessen hast, dann hast du ein Problem.
Aalen war eine geistkranke Zeit. War wirklich schön.
Ja? Schön?
Ja, mega.
Wirklich?
Ja. Ich muss sagen, war wirklich eine schöne Zeit.
Wundert mich, hätte ich nicht gedacht.
Warum?
Naja, weil ihr beide noch nicht am Ziel wart. Ihr wolltet Fußballprofi werden. Ihr wusstet aber, in eurem Alter gibt es tausend andere, die denselben Traum haben. Dann ist es viel Fahrerei und, ja, ich stelle es mir zumindest so vor, unfassbarer Leistungsdruck.
Ich fand den Prozess einfach geil und wir hatten damals ja auch ein geiles Team. Ich bin ja erst später hochgekommen, aber ich fand halt damals schon einfach ein geiles Team gehabt und so gute Jungs. Man hat sich gut verstanden.
Und uns tat das, glaube ich, gut. Wir haben ja alles in dem Sinne richtig gemacht, dann den Schritt.
Wir sind so geerdet geblieben, weißt du?
Ja.
So die älteren Spieler. Damals war das halt noch extremer als heute so, dass du als junger Spieler dann halt deutlich mehr machen musstest. Egal, ob es jetzt Bälle mitnehmen, Tore tragen oder sonst irgendwas. Aber wenn die halt mal was gesagt haben, dann war es halt auch so, ne? Und dann hast du dich auch dran zu halten. Es war dann schon eine Frage. Also so wurden wir erzogen, auch des Respekts dann auch, ne?
Wir haben auch gut gespielt.
Ja. Das wollte ich jetzt gerade sagen.
Auf den Acker.
Ja, wir waren schon gut.
Vor 3000 Zuschauern.
Erste, ja, zweite Liga, gerade Hinrunde, da standen wir, glaube ich, und am Ende waren wir auch sogar Zehnter oder so in der zweiten Liga, was überraschend war. Und da haben wir schon auch einen guten Fußball gespielt. Und
Christian Wück.
Uns tat das auch gut.
Wück, stimmt, da hattest du auch mal eine Story mit, ne?
Ja. Top.
Christian Wück.
Ohne den wären wir auch gar nicht jetzt gar nicht so weit kommen können, ne? Also ja. Der hat uns schon die Chance gegeben. So.
Bei mir war es schon mal Ennard Dietz auch, der mir die Chance gegeben hat, in der dritten, da war ja noch Regionalliga, dritte Liga gab es ja noch gar nicht. Und der hat mich hochgezogen halt schon und den und Wück hat man schon viel zu verdanken, glaube ich, sonst wäre man wäre man nicht in der ersten Liga gelandet.
Ja.
Wäre schwieriger geworden.
Ja. Wie waren eure Gespräche da so im Zug? Ich meine, ihr habt ja sicher gewusst, wir sind schon einen Tacken besser. Also wir haben die Gelegenheit. Oder?
Nee, das war gar nicht
ehrlich
das Gesprächsthema. Nein, wir haben nicht gesagt, so, ja, Kevin, heute.
Bei mir ist auch erstmal so ein Sprung, war bei mir erst so in eine B-Jugend, fand ich. So C-Jung, ich war in der U15 schon in Aalen. Der Marco kam ja erst, glaube ich, in der B-Jugend oder U17 oder so. Ja. U15 habe ich niemals immer gespielt, so in Aalen. War ich öfter auch mal auf der Bank und
ach,
so.
Krass.
Bei mir war erst so in der B-Jugend, wo ich war ja Mittelstürmer noch und da habe ich auch einige Tore gemacht, da habe ich zum ersten Mal so den Sprung so ein bisschen geschafft und und das war ja nicht vorauszusehen, dass das dann so gut läuft in Aalen auch und ein bisschen Glück gehört auch dazu, glaube ich, aber wir haben schon auch, wie ich gesagt habe, glaube ich, allen auch schon was zurückgegeben. Wir haben schon, glaube ich, wirklich guten Fußball gespielt.
Was war der erste Moment, wo du gemerkt hast, hör mal, das könnte wirklich Früchte tragen?
Ja, ich bin ja dann in der Jugend B2, glaube ich, Dortmund, bin ich ja dann rübergegangen nach Aalen. Und da habe ich einfach dann, weil ich habe ja wenig gespielt bei Dortmund dann, wurde ich eingewechselt als rechter Verteidiger bei Dortmund gegen Aalen.
Unter wem war das?
Peter Wacinski? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, auf jeden Fall.
Mich hat Wongowitz auf jeden Fall nicht übernommen.
Ne? Das ist übrigens das Schlimmste, wovor ich immer Albtraum hatte. Wenn du da sitzt am Ende des Jahres und die sagen zu dir, ob du übernommen wirst oder nicht.
Bei mir war sogar ein
Telefon. Das ist so Horror.
Bei mir war per Telefon.
Wirklich jetzt?
Und da ist meine.
Wie läuft das
Mutter
ab?
Mutter dran gegangen, sogar auch niemals mit mir und dann wurde
boah,
das irgendwie,
das,
ja, ja.
Das war
und dann
so
wurde, hat meine Mutter mir Bescheid gegeben, du, ja, wurdest bei Borussia nicht übernommen.
Wirklich?
Ja, du sitzt dann da und alle sitzen in den Raum, also so war es bei mir, alle sitzen da und dann wirst du halt aufgerufen und die sprechen mit dir oder die Eltern sind dann auch da.
Alter.
Und dann wird dir gesagt, so, ja, dein Sohn wird nicht übernommen, also so.
Also das ist ein Gespräch, wo sich dein ganzes Leben in eine Richtung
bewegt. Überlegst du auch so, ne? Ja. Ich habe auch so überlegt, ja, oder gehst du jetzt einfach, ich habe Wahlen, Ewing, gehst du zu Phoenix Ewing, TuS Ewing oder Kemminghausen oder sowas,
ja.
Machst du jetzt einfach. Und dann hat ein Glück, den du auch wahrscheinlich noch kennst, Eyüp Kosgun, mir gesagt, guter Kollege von mir, komm, lass doch nach Aalen zum Probetraining und mal gucken, was passiert. Hätte der das nicht gesagt zum Beispiel, wer weiß auch, wo ich gelandet wäre. So, und das war auch sonst zufällig einfach. Niemals Aalen hat niemals angerufen, sondern ich bin einfach zum
Probetraining. Krass, ne? Das ist schon krass.
Ja.
Und dann war da dieses Gespräch und ihr habt davor schon so, boah, in drei Wochen habe ich diesen Termin und dann schaffe ich es oder eben nicht.
Ja. Also ich habe mich früher immer geistkrank auf die neuen Sachen gefreut, wenn wir diese Tasche bekommen haben, weißt du?
Das war für mich Weihnachten. Ich weiß aber nur, die eigene Marke Goal war.
Ja.
Mit drei O's, ne?
Mit drei O's,
ja. Und die sind auf Asche trainiert und so.
Bei mir war es sogar im Höschpark, da waren die Amas waren ja noch oben. Ja. Die haben da so ein Profi-Gebäude gehabt, in Anführungsstrichen. Boah, und da war es immer so, boah, da Marco, da musst du einmal hin und so.
Ja?
Ja, richtig geil. Weil neue Kabine, groß, und da haben die so einen Whirlpool drin gehabt und so.
Mal so überlegt, ey, wie sich das auch in den Jahren verändert hat. Borussia auch, wie sich weiterentwickelt wurde.
Ja.
Also, das ist ja schon Wahnsinn, wo wir trainiert haben und was jetzt alles ist für die Jugend. Das ist ja...
Kann man nicht vergleichen,
nee, überhaupt nicht.
Wenn ihr den Fußball von heute, der jetzt in den letzten Jahren nochmal rasant gewachsen ist, egal worüber wir reden, Transfersummen, Saudi-Arabien und so weiter, können wir auch nochmal sprechen, mit dem Fußball aus der Zeit vergleicht. Marco, was geht dir da durch den Kopf? Es muss nicht negativ sein, es kann negativ sein. Gibt es da so Aspekte, wo du sagst, boah, diese Zeiten vermisse ich, oder boah, gut, dass diese Scheiße heute nicht mehr so ist?
Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, muss ich sagen, aber natürlich hat der Fußball sich verändert, die jungen Leute haben sich schon verändert, so wie es damals war, wenn du 17, 18, 19 warst.
Soziale Medien sind dazugekommen.
Ja, ich glaube, also das ist wirklich so ein Aspekt, der großen Einfluss hat auf die jungen Menschen, einen sehr, sehr großen. Natürlich auch, nicht nur negativ, kann auch einen richtig guten Einfluss haben.
Ja.
Aber es geht heutzutage alles so schnell, ne? Also du kannst halt als junger Spieler kannst du halt fast nichts mehr irgendwie verarbeiten, sondern es geht alles nur Schlag auf Schlag. Ja. Mit 17 verdiene ich schon so viel. Das ist halt nicht auch einfach für den Jungen. Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, okay, inwieweit der Fußball sich jetzt wirklich krass verändert hat. Ich würde es eher anhand so von jungen Spielern würde ich es einfach beschreiben, ja.
Du hast dich irgendwann für den Wechsel zu Borussia Mönchengladbach, wie war das? Das Angebot kam reingeflattert von der anderen Borussia?
Nee, Dortmund, ich glaube, damals hatten die kein Geld. Ich habe ja irgendwie auch Ablösesumme, ich glaube 800.000 oder so habe ich gekostet. Und die haben ja, ein Jahr zuvor haben sie Kevin geholt, ne?
Ja, nee, wir sind gleichzeitig, oder nicht? Wir sind gleich. Du bist
stimmt,
so, du bist nach Gladbach.
Ja, genau. Dann hatten sie
also
für mich
falsch
kein Geld
Borussia,
mehr.
Ich bin so richtig. Ganz
okay. Dann hatten sie für mich kein Geld mehr. Ich weiß nicht mehr. So, und dann, ich wollte ja gar nicht aus allen weg.
Ich war ja ablösefrei.
Stimmt.
Ich war ablösefrei, ja.
Aber stopp mal, du hast aber immer in Dortmund gewohnt, oder? Also du bist immer mit dem Zug?
Wir haben in Dortmund gewohnt, ja.
Ja. Okay.
Und ich wollte gar nicht weg aus allen. Weil ich gedacht habe, ja, ich erste Liga, da traue ich mir noch nicht zu. Ich muss noch ein zweites Jahr in der zweiten Liga spielen. Nee, und dann hatte ich gute Gespräche mit Gladbach gehabt. Max Eber war damals Sportdirektor. Und hatte gute Gespräche. Und dann bin ich nach Gladbach. Also das Krasse war, da hatte ich auch eine Anekdote. Ich bin zum Training gefahren, allererste Training bei Gladbach. Und dann sitze ich da auf einer Massagebank. Ich hatte so eine Knochenhautentzündung am Schienbein. Und dann kommt Ruhl Brauers rein. Und ich wurde gerade behandelt. Dann sage ich so, hallo. Er sagt so, hallo.
Ist ja schon mal nett.
Ich so, ja, guter Anfang. Top. Mag ich. Und dann sagt er, spielt ihr heute? Dann sage ich so, wie spielt ihr heute? Ja, die A-Jugend spielt ja heute. Ja, dann bin ich aufgestanden, bin gegangen.
Nein.
Ja, da war bei mir vorbei. Ach, scheiße, Kevin, ich habe den Flomi kaputt gemacht.
Ja, kein Problem. Ja, gut, Alter, kannst du saugen gleich.
Ja, hat er gesagt, spielt ihr heute? Und dann habe ich gesagt, wie spielt ihr heute? Ja, A-Jugend oder Amateure? Ich sag so, nee. Und dann hat der Physio gesagt, das ist der neue Mannschaftskollege.
Ja, boah, und da hattest
das
du
zum Thema,
ne? Kollegen.
Gute Start. Im neuen Verein.
Das heißt, du hattest Raoul Brauers dann relativ schnell gefressen. Wie hat er reagiert dann, als er das gehört hat? Hat er dann so gesagt, ach so, oder wow, nee, sorry? Oder?
Ja, genau so.
Ja, okay. Aber natürlich trotzdem... Sie sorgt jetzt nicht für einen Selbstvertrauensboost.
War jetzt eher so.
Du bist ja eh schon nervös, ne?
Ja, ja, ja,
ganz krank. Als ich so Dortmund war ja so nervös, weil ich konnte er dann die Nacht davor nicht schlafen und so. Ja, wirklich, weil du so viel Gedanken, was machst. Oh, bist ja so nervös gewesen. Dann kommen die alle da in die Kabine und das ist schon. War schon Wahnsinn immer.
Boah, das ist wirklich Wahnsinn, ey. Aber inzwischen kennt Raoul Brauers deinen Namen, Marco. Weißt du, wie viele Bundesligaspiele du inzwischen auf dem Konto hast?
Ach, keine Ahnung. Ich würde jetzt schätzen...
Boah, der hat...
Drei...
Schon mal gut?
325 oder
350.
So.
Ich sag 350.
370 sind's.
370 sogar.
370.
Ja, da musst du... Die 500 voll machen.
500
voll. Ja, klar.
Mit dem Krugstock, ey. Ich hab ihn nicht.
Aber 400 ist ja.
400 ist drin.
Würde bedeuten, die müssen auch mal mit mir verlängern. Oder die wollen mit mir verlängern.
Ich glaube, wenn du so weitermachst wie jetzt in den letzten Spielen, dann kann da eigentlich nichts schief gehen. Dauerthema in dieser Saison, Marco, Saudi-Arabien.
Hast du nicht auch ein Angebot gehabt? Hattest du mich? Habe ich nicht was gelesen irgendwo? War stand da irgendwo auch mal, oder?
Ja, wahrscheinlich bei WhatsApp hat er sie.
Nein, oder? Stand, war nicht mal irgendwo oder war ein Mats oder so?
Ich glaube, es waren viele, die womöglich Angebote bekommen haben.
Ja. Und auch Marco Reus.
Es war, glaube ich, schon Interesse da, ja.
Warum glaubst du das?
Das Interesse da war?
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wegen der Historie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, also ich sag, meine ehrliche Meinung ist dazu, am Ende, wenn ein Spieler sich dazu entscheidet, diesen Schritt zu gehen, also ich habe immer zu mir gesagt, ich möchte natürlich eine erfolgreiche Karriere haben, aber du hast nur eine Karriere. Und wenn du der Meinung bist, okay, du musst jetzt nach Saudi gehen, du musst jetzt nach Amerika gehen, nach Katar, was weiß ich, dann soll er es machen. Am Ende, also was soll ich ihm raten?
Ja.
Ist seine Entscheidung und er muss gucken, was er damit macht. Klar gibt es auch sehr, sehr viele negative Meinungen, ist ja auch alles okay, kann man ja auch alles diskutieren. Ich sage am Ende, wenn er das machen möchte, dann soll er es machen. Also am Ende spricht man 3 Tage darüber und dann ist...
Jetzt ist Marco Reus 38, wir schreiben das Jahr 2027.
Dann haben sie 4-mal mit mir schon verlängert.
Ja, ich bin noch 4-mal verlängert worden und dann kommt ein Brief aus der Wüste. Wäre das tatsächlich eine Option noch für dich, wenn, also grundsätzlich, oder sagst du per se, boah, nee, komm, es reicht mir?
Also ich habe mir grundsätzlich immer vorgenommen, wenn ich aufhören möchte, möchte ich gesund aufhören, ohne jegliche Schmerzen und damit ich mit meiner Kleinen spielen kann oder mit meiner Familie und damit ich morgens nicht aufstehe und so wie Kevin Knieschmerzen habe. Das ist mir am wichtigsten. So, wenn der Punkt irgendwann gekommen ist, wo ich sage, der kann nächstes Jahr kommen, der kann in 2 Jahren kommen, der kann in 3 Jahren kommen, weiß ich noch nicht. Mhm. Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der sagt immer niemals nie.
Ja.
Von daher, keine Ahnung, kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen. Weil mir das hier auch einfach noch zu wichtig ist und weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich am Ende bin.
Ah, das wäre eigentlich ein wunderbares Schlusswort jetzt, Marco, aber wenn wir dich schon mal hier haben, dann müssen wir natürlich auch über das Bundesligaspiel sprechen, das am Freitag stattfindet, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt. Und wie denkst du, wie kommt ihr aus der Länderspielpause Punkt 1 und wann sehen wir die Leichtigkeit, die Magie aus der Rückrunde wieder bei euch?
Erstmal zur ersten Frage. Ich glaube... Ja, das ist wie jedes andere Bundesligaspiel wie immer schwer wird. Bremen, sehr, sehr unangenehmer Gegner. Wir wissen es aus dem letzten Jahr, obwohl das für mich kein großes Thema mehr ist. Ja, also wollen wir jetzt mal schauen, ne? Viele Spieler kommen jetzt erst morgen wieder, heute wieder. Hast du nicht so viel Zeit, dich einzustellen. Aber am Ende wollen wir das Spiel gewinnen. Und wollen natürlich versuchen, spielerisch auch bessere Akzente zu setzen und mehr zu überzeugen. dann mal schauen, ob es uns das gelingt, aber kannst dir sicher sein, wir werden wie immer alles geben und versuchen, am wichtigsten erfolgreich zu sein.
Und du wirst ein Freistoßtor erzielen. Mega. Leute, das hat Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr, mega sehr interessant. Es war ein Mix aus Spaß, aus Gänsehaut und vielen schönen Antworten, Kevin. Wir sehen uns wieder nächste Woche.
Ich komme Mittwoch.
Mittwoch kommst du wieder.
Donnerstag.
Donnerstag können wir machen.
Ja.
Und Leute, ihr hört dann mit Sicherheit wieder rein. Wir freuen uns drauf. Marco, dir nochmal allerbesten Dank.
Danke.
Du bist immer wieder gerne herzlich eingeladen.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Podcast heißt jetzt Großkreuz. So, Leute, haut rein. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.